Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Γερμανική γλώσσα. Επίπεδο Γ1 και Γ2. Κατανόηση προφορικού λόγου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου.
Anfang des Testteils Hörverstehen. Aufgabe 1. Lesen Sie die Aussagen 1a bis 5a. Hören Sie dann den Beitrag zweimal und kreuzen Sie jeweils A, B oder C an.
Riesige Kreuzfahrtschiffe direkt vor dem Markusplatz, ein Ärgernis und eine Umweltsünde. Besucher sollen nun bis zu 10 Euro Eintritt zahlen. 80.000 Touristen täglich, das ist den Venezianern einfach zu viel des Guten. Auch in Dubrovnik ist das Maß voll. Seitdem in der kroatischen Hafenstadt die Serie Game of Thrones gedreht wurde, ist hier erst recht die Hölle los. Die Zahl der Ureinwohner ist von 5.000 auf nur noch 800 gesunken. Wir haben bereits im vergangenen Jahr die An- und Abfahrtzeiten der Kreuzfahrtschiffe ausgedünnt und dieses Jahr wird es nicht mehr als 2 Schiffe zugleich in unserem Hafen geben. Auf der internationalen Tourismusbörse will man deshalb andere Wege gehen. Land und Leute kennenlernen, abseits des Massentourismus. Das ist ein Trend, den sich auch Kai Pardon auf die Flaggen geschrieben hat. Er ist Geschäftsführer von einer der rund 70 Anbieter nachhaltiger Erlebnisreisen.
Wenn jemand mit uns fährt, weiß der Kunde natürlich, wo das Geld hingeht. Also wir möchten, dass die Wertschöpfung in den Ländern auch ist, wo wir hinreisen. Dass wir möglichst dann auch vor Ort ökologische Unterkünfte nutzen oder zumindest Unterkünfte, die auch regionale Produkte verwenden.
Jochen Schliemann ist Reisejournalist und Buchautor. In seinem Podcast Reisen, Reisen gibt er Tipps fernab der ausgetretenen Pfade. Zum Beispiel
Färöer Inseln. Liegt zwischen Großbritannien, Dänemark und Island, also relativ weit nördlich. Ist ein wunderbares alternatives Reiseziel, das noch sich im Aufbruch in den Tourismus befindet. Das heißt, wenn man dahin fällt, erstmal hat man so viel Platz, so viel Ruhe, so viel Natur, wie man sie an vielen Orten vielleicht gar nicht mehr bekommt.
Und statt zu fliegen, könne man da sogar gemütlich mit dem Auto hinjuckeln. Denn langsamer Reisen sei besser.
Wer jetzt sagt, ich nehme mir 2 Wochen, bin 1,5 Wochen auf den Färöer Inseln und reise insgesamt 3-4 Tage an oder ab, der wird ein bisschen durch Dänemark fahren, der wird eine tolle Schiffstour übers Meer haben und wird einfach langsamer reisen, was im Zweifel sogar gesünder ist und wird noch mehr als genug Zeit haben, um die Färöer Inseln zu erkunden.
Hören Sie den Beitrag noch einmal.
Riesige Kreuzfahrtschiffe direkt vor dem Markusplatz, ein Ärgernis und eine Umweltsünde. Besucher sollen nun bis zu 10 Euro Eintritt zahlen. 80.000 Touristen täglich, das ist den Venezianern einfach zu viel des Guten. Auch in Dubrovnik ist das Maß voll. Seitdem in der kroatischen Hafenstadt die Serie Game of Thrones gedreht wurde, ist hier erst recht die Hölle los. Die Zahl der Ureinwohner ist von 5.000 auf nur noch 800 gesunken. Wir haben bereits im vergangenen Jahr die An- und Abfahrtzeiten der Kreuzfahrtschiffe ausgedünnt und dieses Jahr wird es nicht mehr als 2 Schiffe zugleich in unserem Hafen geben. Auf der internationalen Tourismusbörse will man deshalb andere Wege gehen. Land und Leute kennenlernen, abseits des Massentourismus. Das ist ein Trend, den sich auch Kai Pardon auf die Flaggen geschrieben hat. Er ist Geschäftsführer von einer der rund 70 Anbieter nachhaltiger Erlebnisreisen.
Wenn jemand mit uns fährt, weiß der Kunde natürlich, wo das Geld hingeht. Also wir möchten, dass die Wertschöpfung in den Ländern auch ist, wo wir hinreisen. dass wir möglichst dann auch vor Ort ökologische Unterkünfte nutzen oder zumindest Unterkünfte, die auch regionale Produkte verwenden.
Jochen Schliemann ist Reisejournalist und Buchautor. In seinem Podcast Reisen, Reisen gibt er Tipps fernab der ausgetretenen Pfade. Zum Beispiel
Färöer Inseln. Liegt zwischen Großbritannien, Dänemark und Island, also relativ weit nördlich. Ist ein wunderbares alternatives Reiseziel, das noch sich im Aufbruch in den Tourismus befindet. Das heißt, wenn man dahin fällt, erstmal hat man so viel Platz, so viel Ruhe, so viel Natur, wie man sie an vielen Orten vielleicht gar nicht mehr bekommt.
Und statt zu fliegen, könne man da sogar gemütlich mit dem Auto hinjuckeln. Denn langsamer Reisen sei besser.
Wer jetzt sagt, ich nehme hier 2 Wochen, bin 1,5 Wochen auf den Färöerinseln und reise insgesamt 3-4 Tage an oder ab, der wird ein bisschen durch Dänemark fahren, der wird eine tolle Schiffstour übers Meer haben und wird einfach langsamer reisen, was im Zweifel sogar gesünder ist und wird noch mehr als genug Zeit haben, um die Färöerinseln zu erkunden.
Aufgabe 2. Lesen Sie die Aussagen 6a bis 10a. Hören Sie dann den Beitrag 2-mal und kreuzen Sie jeweils A, B oder C an.
Lenkrad weg und der Fahrer kann sich entspannt zurücklehnen. Sogar schlafen, wenn er will. Zukunftsmusik, automatisiertes Fahren. Bis 2025 soll das Realität werden auf deutschen Straßen. So stellen sich es zumindest die Autoriesen Daimler und BMW vor. Für dieses Ziel tun sich die beiden Rivalen jetzt zusammen.
Wir bündeln die Skills der Softwareentwickler. Wir bündeln die künstliche Intelligenz.
Und deswegen haben wir als 2 Technologieführer uns entschieden, die nächste Generation dann mit vereinten Kräften zu entwickeln.
Das gemeinsame Ziel, Roboterautos auf die Straße bringen, die weitgehend selbstständig fahren. Daimler und BMW wollen langfristig kooperieren, auch um sich gegen die internationalen Konkurrenten zu behaupten.
Der Wettbewerber von Daimler ist nicht BMW beim autonomen Fahren, sondern es ist Google. Deshalb ist es gut, dass man sich zusammenfindet und deshalb wäre es auch gut, dass sich noch mehr zu einer Plattform zusammenfinden würden. Zum Beispiel auch VW, denn es macht keinen Sinn, wenn man isoliert einzeln in der Welt der Digitalisierung nach vorne geht.
Vorne ist momentan Google-Schwester Waymo in Sachen Technologie und startet gerade einen Robotaxi-Service in den USA. Deshalb müssen die deutschen Autobauer jetzt Gas geben, sicher funktionierende Software für die selbstfahrenden Autos entwickeln. Das ist aufwendig und teuer. Daimler und BMW wollen die milliardenschweren Entwicklungskosten deshalb gemeinsam schultern.
Autonomes Fahren ist eines der ganz großen Themen für die Zukunft. Heute verdient man noch kein Geld, man muss investieren. Es sind lange Investitionsperioden, bis das Geld wieder zurückfließt.
Es ist das 2. gemeinsame Investment der beiden Autobauer innerhalb einer Woche. Gerade erst verkündeten die Konzernchefs, ihre Carsharing-Plattformen zusammenzulegen. DriveNow und Car2Go sind jetzt 1. Es scheint die Zeit der Zusammenarbeit zu sein, denn am Ende geht es für die deutschen Autobauer ums Überleben.
Hören Sie den Beitrag noch einmal.
Lenkrad weg und der Fahrer kann sich entspannt zurücklehnen. Sogar schlafen, wenn er will. Zukunftsmusik, automatisiertes Fahren. Bis 2025 soll das Realität werden auf deutschen Straßen. So stellen sich es zumindest die Autoriesen Daimler und BMW vor. Für dieses Ziel tun sich die beiden Rivalen jetzt zusammen.
Wir bündeln die Skills der Softwareentwickler. Wir bündeln die künstliche Intelligenz.
Und deswegen haben wir als zwei Technologieführer uns entschieden, die nächste Generation dann mit vereinten Kräften zu entwickeln.
Das gemeinsame Ziel, Roboterautos auf die Straße bringen, die weitgehend selbstständig fahren. Daimler und BMW wollen langfristig kooperieren, auch um sich gegen die internationalen Konkurrenten zu behaupten.
Der Wettbewerber von Daimler ist nicht BMW beim autonomen Fahren, sondern es ist Google. Deshalb ist es gut, dass man sich zusammenfindet. Und deshalb wäre es auch gut, dass sich noch mehr zu einer Plattform zusammenfinden würden. Zum Beispiel auch VW. Denn es macht keinen Sinn, wenn man isoliert einzeln in der Welt der Digitalisierung nach vorne geht.
Vorne ist momentan Google-Schwester Waymo in Sachen Technologie und startet gerade einen Robotaxi-Service in den USA. Deshalb müssen die deutschen Autobauer jetzt Gas geben, sicher funktionierende Software für die selbstfahrenden Autos entwickeln. Das ist aufwendig und teuer. Daimler und BMW wollen die milliardenschweren Entwicklungskosten deshalb gemeinsam schultern.
Autonomes Fahren ist eines der ganz großen Themen für die Zukunft. Heute verdient man noch kein Geld, man muss investieren. Es sind lange Investitionsperioden, bis das Geld wieder zurückfließt.
Es ist das zweite gemeinsame Investment der beiden Autobauer innerhalb einer Woche. Gerade erst verkündeten die Konzernchefs, ihre Carsharing-Plattformen zusammenzulegen. DriveNow und Car2Go sind jetzt eins. Es scheint die Zeit der Zusammenarbeit zu sein, denn am Ende geht es für die deutschen Autobauer ums Überleben.
Aufgabe 3. Lesen Sie die Aussagen 11a bis 15a. Sie hören dann den Beitrag einmal. Kreuzen Sie beim Hören A für richtig oder B für falsch an.
Der Bonner Kultursoziologe Clemens Albrecht hat zum Thema publiziert. Guten Morgen, Herr Albrecht.
Guten Morgen.
Jeder kennt diesen Begriff Frankfurter Schule, aber was ist eigentlich ganz genau damit gemeint?
Die Frankfurter Schule ist die einflussreichste intellektuellen Gruppe in der Geschichte der Bundesrepublik. Und damit meine ich den Zeitraum, der ab ungefähr der 50er Jahre, ab der Remigration von Max Horkheimer, als Wirkungsgeschichte dieser Gruppe entstanden ist. Alles andere ist Vorgeschichte, der mit der Frankfurter Schule nichts zu tun hat, aber viel mit dem Institut für Sozialforschung in Frankfurt am Main.
Ist die Frankfurter Schule also eine Philosophie? Ist sie Sammelbegriff für eine Gruppe von gleichgesinnten Denkern oder ist sie sogar eine Fakultätsbezeichnung?
Sie ist eine Bezeichnung für eine Gruppe von Denkern, die quer durch unterschiedliche Disziplinen gehen. Philosophie, Soziologie, Psychoanalyse, auch ein gutes Stück Politikwissenschaft, Musikwissenschaft, zahlreiche andere Disziplinen haben von der Frankfurter Schule profitiert. Aber die Frankfurter Schule ist mit Sicherheit zu unterscheiden von allen institutionellen Formen, die Intellektuelle an Universitäten angenommen haben, also Institute, Fakultäten oder gar Institutsgruppen.
Aufgabe 4. Lesen Sie die Aussagen 16a bis 20a. Hören Sie dann den Beitrag einmal und kreuzen Sie beim Hören jeweils A, B oder C an.
Es sind längst nicht nur die Hormone, die bestimmen, wann die Pubertät beginnt. Neue Studien zeigen, Hormone spielen nur eine Nebenrolle, denn die Pubertät beginnt im Kopf. Die körperlichen Veränderungen und auch die geistig-seelischen sind auf drastische Umbauprozesse im Gehirn zurückzuführen.
Das können wir feststellen, dass jugendlichen Verhalten häufig dadurch geprägt ist, dass sie eben Bedürfnisse anderer für sich zunächst mal ausklammern und nur noch sich selbst sehen.
Der Entwicklungspsychologe Professor Thomas Bliesener hält die Umbaumaßnahmen des Gehirns dafür verantwortlich.
Das geht einher mit einer Neustrukturierung, dass bestimmte Areale im Gehirn Aufgaben übernehmen, die vorher von anderen Arealen erledigt worden sind. Und diese Umstrukturierung, kann man sich vorstellen wie eine Baustelle, da funktioniert eben die Verarbeitung nicht mehr so, zwischenzeitlich nicht so, wie sie eigentlich sein sollte. Und deshalb kommt es zur Beeinträchtigung.
Diese Neustrukturierung des Gehirns, in seinem Inneren wird kräftig gearbeitet. Einige Bereiche wachsen, andere schrumpfen und manche Areale werden komplett neu organisiert. Ausgerechnet in der Phase, in der junge Menschen sich zum ersten Mal verlieben und wichtige Erfahrungen sammeln, ist das Gehirn ausgesprochen instabil. Die Umbauprozesse aber laufen in einer festen Reihenfolge ab. Zuerst reift das Areal, das für alle Informationen zuständig ist, die den eigenen Körper betreffen. Sabine Böhnert.
Ich glaube, das allererste ist in der Tat das Bewältigen der Körperlichkeit. Also dieses plötzliche Spüren, dass der Körper ganz anders ist. Und wenn sich die ersten Körperstürme gesettelt haben, dann ist daran zu denken, dass man ja auch noch denken kann.
Aufgabe 5. Lesen Sie die Aussagen 1b bis 5b. Hören Sie dann den Beitrag und ergänzen Sie in jede Lücke nur ein Wort. Sie hören den Beitrag zweimal.
Eltern haben manchmal kein Verständnis dafür, dass ihre heranwachsenden Kinder die Hausaufgaben bei dröhnender Popmusik machen. Die sagen dann gerne, das hilft mir, ich kann mich dann besser konzentrieren und die Eltern können nur den Kopf schütteln. Auch ich kann sagen, Musik im Hintergrund stört mich nur bei der Arbeit und das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ich mich als Journalist mit Worten beschäftige. Genau diese Fähigkeit haben nämlich gerade Wissenschaftler in einer Studie überprüft. Sie haben geschaut, ob die Menschen bestimmte linguistische Aufgaben, wo sie Wortpaare finden mussten, besser erledigen können, wenn Musik im Hintergrund läuft. Sie haben mal Instrumentalmusik gespielt, dann Musik mit fremdsprachlichen Texten, die die Leute nicht verstehen konnten, aber auch Lieder, deren Text sie gut kannten. In allen Fällen ließ die Leistung nach, sobald die Musik gespielt wurde. Dagegen hatte allgemeines Gemurmel im Hintergrund, wie es zum Beispiel in Bibliotheken herrscht, diesen Effekt nicht.
Hören Sie den Beitrag noch einmal.
Eltern haben manchmal kein Verständnis dafür, dass ihre heranwachsenden Kinder die Hausaufgaben bei dröhnender Popmusik machen. Die sagen dann gerne, das hilft mir, ich kann mich dann besser konzentrieren und die Eltern können nur den Kopf schütteln. Auch ich kann sagen, Musik im Hintergrund stört mich nur bei der Arbeit und das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ich mich als Journalist mit Worten beschäftige. Genau diese Fähigkeit haben nämlich gerade Wissenschaftler in einer Studie überprüft. Sie haben geschaut, ob die Menschen bestimmte linguistische Aufgaben, wo sie Wortpaare finden mussten, besser erledigen können, wenn Musik im Hintergrund läuft. Sie haben mal Instrumentalmusik gespielt, dann Musik mit fremdsprachlichen Texten, die die Leute nicht verstehen konnten, aber auch Lieder, deren Text sie gut kannten. In allen Fällen ließ die Leistung nach, sobald die Musik gespielt wurde. Dagegen hatte allgemeines Gemurmel im Hintergrund, wie es zum Beispiel in Bibliotheken herrscht, diesen Effekt nicht.
Aufgabe 6. Lesen Sie die Aussagen 6b bis 10b. Hören Sie dann den Beitrag und ergänzen Sie in jede Lücke nur ein Wort. Sie hören den Beitrag zweimal.
Wie viel Wasser gibt es auf der Welt? Interessante Antwort. Ungefähr genauso viel wie zur Zeit der Dinosaurier und in 1 Million Jahren immer noch. Experten haben hochgerechnet, dass es auf der Erde knapp 1,4 Milliarden Kubikkilometer Wasser gibt. Könnten wir das gesamte feuchte Element sammeln und über Europa auskippen, läge der Kontinent Atlantis gleich unter einer 130 Kilometer dicken Wasserschicht begraben. Das meiste Wasser ist in Ozeanen gebunden und damit ungenießbar salzig. Magere 3% sind Süßwasser und für uns zum Trinken geeignet. Aber was ist mit unserem Wasserverbrauch? Jedermann verbraucht doch jedes Jahr etliche Kubikmeter wertvolles Nass. Oder nicht? Nö. Kein Mensch, kein Tier, keine Pflanze kann auch nur einen Tropfen wirklich verbrauchen. Wir befinden uns auf der Erde in einem geschlossenen System, das höchstens mal von einem wasserführenden Meteoriten durchbrochen werden kann. Vor Jahrmillionen gab es schon genauso viel Wasser wie heute.
Hören Sie den Beitrag noch einmal.
Wie viel Wasser gibt es auf der Welt? Interessante Antwort. Ungefähr genauso viel wie zur Zeit der Dinosaurier und in 1 Million Jahren immer noch. Experten haben hochgerechnet, dass es auf der Erde knapp 1,4 Milliarden Kubikkilometer Wasser gibt. Könnten wir das gesamte feuchte Element sammeln und über Europa auskippen, läge der Kontinent Atlantis gleich unter einer 130 Kilometer dicken Wasserschicht begraben. Das meiste Wasser ist in Ozeanen gebunden und damit ungenießbar salzig. Magere 3% sind Süßwasser und für uns zum Trinken geeignet. Aber was ist mit unserem Wasserverbrauch? Jedermann verbraucht doch jedes Jahr etliche Kubikmeter wertvolles Nass. Oder nicht? Nö. Kein Mensch, kein Tier, keine Pflanze kann auch nur einen Tropfen wirklich verbrauchen. Wir befinden uns auf der Erde in einem geschlossenen System, das höchstens mal von einem wasserführenden Meteoriten durchbrochen werden kann. Vor Jahrmillionen gab es schon genauso viel Wasser wie heute.
Ende des Testteils Hörverstehen.
Λήξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου.